Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Kind von deutschen Urlaubern in Polen verschwunden. Wurde es entführt? Ist es Menschenhandel? Waren es die Russen? Was weiß die polnische Polizei? Du zitierst sicher die Bild. Es gibt auch seriöse Zeitungen in Deutschland. Die sind nicht viel besser. Vielleicht ist es anders formuliert, aber der Vorwurf steht im Raum.
Ja, es geht um ein verschwundenes Kind, es geht um mehrere Tote, es geht um gegenseitige Vorurteile zwischen Deutschen und Polen in einem neuen Kriminalroman. Strandopfer heißt der. Mit diesem Krimi startet der erfolgreiche Autor Frank Goldammer eine neue Ostsee-Krimireihe. Mehr dazu hören Sie in einer halben Stunde hier im Deutschlandfunk Kultur. Und gleich reden wir über unsere 5 Bücherempfehlungen für den Monat August. Seien Sie herzlich willkommen dazu. Es ist besonders intensiv, es ist sehr persönlich, es geht mir besonders nahe. Das sagen Menschen, die gerne Gedichte lesen über ihre Erfahrungen mit dieser eigenen Art von Literatur. Jetzt im August, da lesen und besprechen wir hier im Deutschlandfunk Kultur viele Gedichte bei unserem Lyriksommer. Und deshalb stehen auf unserer Bücherempfehlungsliste jetzt im August auch 5 Lyriktitel. Lara Siermann und Stefanie von Oppen aus unserer Literaturredaktion haben diese Liste zusammengestellt und die beiden sind jetzt hier bei uns im Studio. Hallo.
Ja, hallo, guten Morgen.
Guten Morgen.
Wie ist das bei euch? Mit welchem Gedicht aus den empfohlenen Büchern hattet ihr denn besonders intensive Begegnungen?
Also ich war natürlich durchweg sehr angetan von dem Buch, das ich heute empfehlen werde. In dem Buch geht es ganz viel um Tiere und es geht um die Perspektive, die die Dichterin einnimmt aus der Perspektive der Tiere. Und da hat mir ganz besonders gut das allerletzte Gedicht in dem Band gefallen. Da geht es nämlich darum, dass sie sozusagen fast verschmilzt mit den Tieren. Also vielleicht zitiere ich kurz die ersten beiden Zeilen. Der Hase, der es nah zur Erde hat. Als ich ein Kind war, sagte man mir, dass Tiere keine Seele haben. Aber ich teile meine Seele gern. Mit dir, Hase, und mit dir, Elster.
Und bei dir, Lara?
Das ist natürlich eine total schwierige Frage, weil ich mit all diesen Titeln wirklich ganz tolle Begegnungen hatte. Aber einfach, weil es so eine ganz kurze Poesie ist, werde ich jetzt mal von Dima Albaytar Kalaci ein Gedicht vortragen aus ihrem Band An das Monster. Mein Kopf ist die Wurzel, meine Füße die Leichtigkeit. Und viel länger sind viele dieser Gedichte gar nicht. Und sie bewegt sich immer so zwischen den Welten. Dima Albaytar Kalaci kommt eigentlich aus Syrien, lebt schon viele Jahre in Deutschland und verhandelt in ihren Gedichten auch so Leere, Verortung, das Leben zwischen den Welten.
Mein Kopf ist die Wurzel, meine Füße die Leichtigkeit. Habe ich es mir richtig gemerkt jetzt? Prägt sich auch sofort
ein. Boah, liest aber schnell, Frank. Ja, das sind starke Bilder auch, oder?
Ganz starke Bilder. Ja, genau. Und diese Verdrehung des Gewohnten ist natürlich auch sehr einprägsam gleich in dem Gedicht.
Ja.
Und es ist ja auch so, bei Gedichten denken viele an sowas, weltabgewandtes, lyrisch verklärtes. Wie ist das denn mit der Welthaltigkeit oder Weltabgewandtheit bei den Gedichten, mit denen ihr euch beschäftigt habt?
Also von Weltabgewandtheit kann tatsächlich nicht die Rede sein. Ich glaube, all diese Gedichte enthalten auch sehr viel Aktuelles, sehr viel Gegenwärtiges, durchaus Politisches. Und was ich jetzt an der Liste, die ja weitgehend Lara zusammengestellt hat, die ich auch wirklich ganz toll finde, was die ausmacht, ist, dass diese meisten Gedichte aus anderen Sprachen übersetzt sind. Also zum Beispiel die von dir schon genannte Kalaci ist aus dem Arabischen übersetzt, im Illy Verlag erschienen. Dann Maria Iaschenko ist ein tschechisches, also ist aus dem Tschechischen übersetzt. Dann gibt es Anna Julia Mendlik, die zwar jetzt Deutsche ist, aber die sich mit der griechischen Dichterin Sappho beschäftigt und dann Vagina Mord, eine belarussische Schriftstellerin, also aus dem Belarussischen übersetzt, und Alexander Wutiminski, das ist ein Dichter, der schon lange verstorben ist, der wieder aus der Versenkung geholt wurde und der ist aus dem Bulgarischen übersetzt. Und was ich auch noch toll finde, ist, dass all diese Bücher in unabhängigen Verlagen erschienen sind, und das zeigt mal wieder, wie mutig diese unabhängigen Verlage sind, die ja wirklich mit wenig Geld haushalten müssen, aber einfach so brennen für das, was sie tun, dass sie eben Übersetzungen in Auftrag geben und Gedichte herausgeben, was ja auch nicht unbedingt sich so gut verkauft.
Ja, ich kann da, danke schön, Stefan, das ist ganz toll, finde ich, zusammengefasst. Ich kann da vielleicht noch ergänzen, dass wir zum Beispiel mit Alexander Wutimski auch einen Autor haben, der schon vor über 80 Jahren gestorben ist. Also wir haben ja auch wirklich eine Zeitspanne, eine Breitenspanne. Oder Virginia Maud, die in ihrer Rede zur Poesie, die meine ich aus dem Englischen übersetzt wurde, aber sie ist natürlich Belarusin, auch so in die 30er Jahre zurückgeht. Also wir haben ja auch viel 20. 21. Jahrhundert und eben mit AutorInnen wie Dima Albita Kalaci, auch Menschen, die von ganz aktuellen Krisen und Kriegen auch betroffen sind. Und wir haben mit Anna-Julia Mendling zum Beispiel aber auch eine Vorreiterin der queeren lesbischen Gegenwartslyrik.
Jetzt habt ihr Virginia Maud ja schon erwähnt, die Dichterin aus Belarus, die schon so lange in den USA lebt, schon seit Jahrzehnten. Und ihr habt es auch schon gesagt, sie hat die Rede zur Poesie gehalten beim Poesiefestival Berlin in diesem Jahr. Vorher war sie aber hier bei uns zu Gast im Deutschlandfunk Kultur und da hat sie unter anderem das hier gesagt.
I think that withdrawing into the land of imagination is a very political act.
Ich denke, sich in den Bereich der Fantasie zurückzuziehen, ist durchaus ein politischer Akt. Es ist auch immer schön, wenn in Zeiten der politischen Aufruhr Bücher entstehen, die damit überhaupt nichts zu tun haben, die uns in andere Sphären bringen. Autoren haben über die Jahrhunderte hinweg immer Bücher und Gedichte geschrieben, die halfen, aus der Situation auszusteigen, runterzukommen, sich zu erden, langsamer zu werden.
I would also add that,
und ich möchte noch hinzufügen, dass es die Pflicht der Künstler ist, meines Erachtens, zu zeigen, was es bedeutet, ein menschliches Leben zu führen. Das betrifft nicht nur die Politik. Wenn ich zum Beispiel in den USA bin, denke ich auch an meinen Nachbarn und seine schönen Blumen oder in Odessa, wie die Menschen zwischen den Bomben sozusagen Hochzeit feiern. Ein Künstler sollte sich, denke ich, schon mit der Welt auseinandersetzen, sich an ihr reiben, aber er sollte auch zeigen, warum es sich lohnt, zu leben und zu lieben.
And why the world is worth loving.
Ja, das ist ja schon fast eine kleine Poetik der Autorin selber. Und ich würde auch sagen, das zeichnet diesen Text aus, der einerseits eine ganz klare politische Haltung hat, ohne dass Virginia Maud einem diese unter die Nase reibt. Also diese Rede zur Poesie hatte auch den Titel Long Lines, Long Days. Und in diesem verschränkt sie sehr eindrücklich verschiedene Zeitebenen miteinander, verbindet Gräueltaten des 20. 21. Jahrhunderts eben mit der Gegenwart, schaut sich politische Auslöschungen an, führt dabei aber auch immer wieder so zurück zu sich und ihrer Biografie. Ich fand so ein ganz tolles Bild, das stand auch relativ am Anfang dieser Rede, ist, wie ihre Großmutter das Schreibheft von Virginia Maud, als sie noch ein Kind war, mit einer Rasierklinge korrigiert, wenn Virginia Maud über die Linien hinweggeschrieben hat, weil sie eben konform bleiben soll, also ihr damit eigentlich auch die Sprache nimmt. Und das ist so ein Motiv, das sich wie andere Motive, also sie arbeitet mit sehr vielen Motiven, wie ein roter Faden durch diesen Text zieht. Das ist auch ein ganz virtuoser Text. Und vielleicht nochmal so zum Hintergrund von Virginia Maud. Sie ist Belarusin, ist aber schon vor über 20 Jahren nach Amerika ausgewandert und unterrichtet dort an der Uni. Und sie hat in diesem Gespräch auch erzählt, um auch so eine Parallele so zur Sowjetunion zu ziehen, dass in Amerika der Gegenwart natürlich auch, ja, es mittlerweile Sprachverbote gibt, es werden Bücher an ihrer Uni auch verboten, AutorInnen werden verboten. Und Stefanie nickt auch schon so.
Ja, genau, ich wollte noch mal einen Bogen schlagen. Du hattest ja gerade diese wirklich sehr schöne Stelle erwähnt mit der Großmutter, die ihr dann über die Schulter geguckt hat und die ja ihre Texte ausradiert hat mit der Rasierklinge. Und das ist einfach so ein gutes Beispiel dafür, wie sie einen Bogen schlägt. Also sie schlägt dann von da den Bogen zu dem Ausradieren von Dörfern in Belarus in den 30er Jahren, also zur Zeit des großen Terrors durch Stalin. Und das ist so ein gutes Beispiel dafür, wie das eben doch kein zurückgezogenes, weltabgewandtes Gedicht ist, als andere als das. Und ein Bild ist mir auch noch in Erinnerung, da macht sie einen Ausflug und sieht eine, die sehen dann zusammen, also mit einer Gruppe von Mitresidenten, die da in Italien sind, und da macht sie einen Ausflug und sie sehen eine Pietà, also die Mutter Gottes mit dem toten Sohn auf dem Schoß. Und dann fragt einer, wer ist denn dieser Mensch? Und dann ist das eben Jesus. Und es ist ein Bezug aber auch, den sie dann herstellt zu den Soldaten, die im ukrainischen Krieg sind unter anderem und eben auf ja, die Mütter um sie trauern.
Das macht sie in diesem Lang-Gedicht, das gleichzeitig ihre Rede zur Berliner Poesie war. Der deutsche Titel ist Lange Tage, lange Linien von Virginia Maud, steht auf unserer Empfehlungsliste für den Monat August. Und das ist eben eine international schon länger bekannte Lyrikerin. Ihr habt aber auch Ausschau gehalten jetzt nach jungen Stimmen, nach wenig Bekannten. Und da steht auch eine Dichterin auf unserer Liste, den Namen habt ihr schon erwähnt, Dima Albita Kalaci mit ihrem Debüt, eben ihrem ersten Buch, An das Monster. Warum musste jetzt dieses Debüt dabei sein bei der Liste?
Ja, also einmal muss ich sagen, dass einfach die jüngere Gegenwartslyrik total viral gerade geht. Wir hatten ja auch ein ganz tolles Themenfeld dazu. Und ich finde Dima Albita Kalatsch, ich hatte es ja eben schon genannt, die hat so eine prägnante, kurze Sprache, die voller Tiefe ist. Sie lebt eben schon seit über 10 Jahren in Berlin, ist eigentlich Journalistin und hat viel mit der NGO Weiterschreiben gearbeitet, die sich eben um Autoren.
Sie kommt aus Syrien.
Sie kommt aus Syrien, genau. Die sich um Autoren und Journalistinnen aus Kriegs- und Krisengebieten kümmert. Und in diesem Band kommt dementsprechend viel zusammen. Also es geht einerseits um kriegerische Zerstörung, immer wieder aber auch um die Liebe, aber auch um die Leere, das Leben zwischen den Welten und ihre eigenen Verortung in dieser. Und gleichzeitig gehört Dimata Albita Kalatsch auch zu einer richtigen Generation syrischer, arabischer Dichter und Dichterinnen, die mittlerweile in Deutschland schon lange leben und hier eben sich auch sozialisiert haben, die mit dem arabischen Frühling nach Deutschland gekommen sind. Und da musste ich direkt an Sam Sandrick zum Beispiel denken, dessen Lyrikdebüt 2023 im Hansa Verlag erschienen ist, oder auch von dem palästinensischen Autor Abdurrahman Al-Kalak, dessen Debüt 2024 im Waldstein Verlag erschienen ist. Und die drei eins zum Beispiel auch, dass sie Deutsch sprechen, teilweise auch auf Deutsch schreiben. Und das sieht man auch diesen Syntaxen dann teilweise an. Und auch wenn Dimata Albita Kalatsch ihr Buch im Original auf Arabisch geschrieben hat, hat sie es mit ins Deutsche übersetzt. Also so dieses wirklich dieses Leben und Spielen mit den Sprachen, das macht auch ihre Lyrik aus.
Und du, Stefanie, du hast schon erwähnt, dass du dich besonders mit der ukrainisch-tschechischen Lyrikerin Marie Iljaschenko beschäftigt hast und ihrem Buch Menschen hören überhaupt sehr wenig. Warum ist jetzt dieses Buch für dich eine Empfehlung?
Ja, Menschen hören überhaupt sehr wenig. Da klingt ja schon fast an, dass die Menschen unsensible Wesen sind, die irgendwie die Natur und die Tiere beherrschen. Ich hatte es vorhin schon angedeutet, die Maria Iljaschenko bewegt sich sehr nah an den Tieren. Teilweise schlüpft sie in deren Rollen beziehungsweise ist ganz an ihrer Seite und die Tiere beobachten den Menschen und sehen, wie der eben die Welt zerstört. Und so sind eben diese Worte in den Gedichten, da vermischen sich die Tiervokabeln mit denen der Gegenwart, der Ausbeutung der Natur, der Immobilienkatastrophen, die überall stattfinden und wie der Mensch eben immer wieder in die Natur eingreift, aber das Tier irgendwie doch relativ resilient ist und im Prinzip seine eigene Rolle einnimmt. Und das ist, und sie spielt wirklich ganz wunderbar mit diesen beiden Motiven. Also, und zugleich findet alles in unterschiedlichen Städten statt. Also genau, das ist immer in der Stadt. Jedes Gedicht ist in einer Stadt angesiedelt. New York, Barcelona, Prag, Tokio. Also es ist auch eine große Reise um die ganze Welt. Und wie gesagt, sie mündet dann immer wieder darin, dass es eine Konflikthaftigkeit ist, aber jede Stadt auch ihre ganz eigene Tierwelt hat.
Uns ist die Zeit jetzt völlig davon gerannt. Man merkt, wie begeistert ihr seid von diesen Büchern. Zwei Titel haben wir quasi noch offen von der Liste. Vielleicht könnt ihr ganz knapp sagen, warum diese Bücher auch interessant sind. Also wir haben noch nicht über deutschsprachige Lyrik gesprochen. Anna Julian Mendlik steht auf der Liste mit ihrem Buch Dante im Darkroom. Werden vielleicht viele denken, Darkroom, das spielt ja natürlich auf Sex und Begehren an. Wie ist das denn ein Thema in diesen Gedichten?
Ja, es ist eigentlich eine gedankliche Fortsetzung ihrer lyrischen Recherche, aber auch Zusammenbringens von Mythen und lesbischer wie queerer Kultur. Das macht sie literarisch assoziativ. Sappho spielt, wie gesagt, eine große Rolle, die lesbische Dichterin der Antike schlechthin. Immer wieder begegnet man in diesem Band aber auch Figuren aus Dantes göttlicher Komödie oder anderen antiken Sagen, die Anna Julian Mendlik eben in die Gegenwart holt und hier auch verortet, wie der Titel schon vermuten lässt. Und ich hatte es ja eben schon gesagt, Anna Julian Mendlik ist wirklich eine der wichtigsten Gegenwartsautorinnen, Lyrikerin, was queere Lyrik betrifft und das schon seit über 10 Jahren.
Und der letzte Titel auf unserer Liste, der fünfte. Als ich den sah auf der Liste, habe ich mich nochmal besonders gefreut, weil ich über dieses Buch schon sprechen konnte, hier bei uns in der Lesart mit dem Übersetzer Andreas Tretner. Der hat jahrelang oder sogar jahrzehntelang, glaube ich, an einem Herzensprojekt gearbeitet, nämlich einer Übersetzung eines bulgarischen Lyrikers, Alexander Wutimski. Du hast schon gesagt, Lara, der ist schon vor langer Zeit gestorben. Aber jetzt endlich können wir seine Gedichte lesen. Gedichte vom blauen Jungen heißt dieser Band. Und du, Lara, hattest auch noch nie von ihm gehört. Oder? Genau wie ich von diesem Gespräch.
Genau, ja, ich habe ihn auf der Liste der Lyrikempfehlungen dieses Jahr entdeckt und du hast ganz recht, Andreas Tretner hat über 30 Jahre an diesem Band gearbeitet, das ist eine persönliche Auswahl Und er hat diese Gedichte wirklich minutiös auch gesucht, gefunden, zusammengesetzt, genauso wie die Splitter der Biografie des Autors. Er wurde nur 24 Jahre alt, schrieb irre viel in der Zeit, verstarb 1942 wirklich in bitterster Armut, führte allerdings auch ein richtiges Bohemleben in Bulgarien, gehörte dort zur bulgarischen Avantgarde. Und dieser Gedichtband vereint so Wutimskis Leben eigentlich auch. Also er war homosexuell, lebte im Verborgenen, was damals natürlich undenkbar war, schwul offen zu leben. Und dieses Leben im Verborgenen, die Nacht, das zeichnet seine Lyrik auch aus. Und gleichzeitig ist die total heiter und hat sowas dem Alltag Zugewandtes auch.
Und auch was sehr Zugängliches hören wir vielleicht gleich in einigen Versen von Alexander Wutimski, damit hier auch die Lyrik dann wirklich das letzte Wort hat.
Der Mond, er kommt herab bis vor dein Fenster, sobald die Zeiger stille stehen bei Nacht. Er kommt geschwebt auf einer goldenen Wolke und landet auf dem Fensterstock bei dir. Der Mond, er ist genauso kalt wie ich. Du hast mich ja bei Nacht noch nie gesehen. Die Wand entlang tast ich mich zu dir vor, berühre dich und sage keinen Ton, bin stumm und kalt als wie der gelbe Mond.
Ja, ein Ausschnitt aus diesem Gedicht, Der Mond, der kommt herab von Alexander Wutimski. Das hat uns der Übersetzer am Telefon vorgelesen und trotz dieser beschränkten Telefonqualität waren wir richtig mitgenommen, als wir das in einer längeren Fassung im Original hörten. Ne?
Absolut, also mich hat das richtig umgehauen. Ich saß unten in meinem Büro, habe zugehört und plötzlich habe ich so richtig so einen Schauer bekommen auf der Haut, weil ich dachte,
Gänsehaut-Moment.
Dankeschön, genau.
Ja, den hatte ich gerade auch, ehrlich gesagt.
Dieser große Übersetzer zu Hause. Ich habe ihn mir so allein in seinem Arbeitszimmer vorgestellt, noch so wirklich analog mit dem Telefonhörer in der Hand und spricht so ein Gedicht, was er wahrscheinlich in- und auswendig kennt, hinein. Und das war für mich wirklich so wie so ein alter Radiomoment.
Andreas Tretner, der Übersetzer, 30 Jahre, du hast es gesagt, hat er an den Gedichten von Alexander Wutimski aus Bulgarien gearbeitet. Gedichte vom blauen Jungen, so heißt dieser Band, der erschienen ist. Ich habe vorhin nicht nochmal den Titel gesagt von Anna Julian Mendlik. Dante im Darkroom möchte ich noch nachholen. Das sind unsere Buchempfehlungen, unsere Lyrikempfehlungen für den August. Jetzt in unserem Lyriksommer finden Sie auch auf unserer Homepage deutschlandfunkkultur.de. Lara Siemann und Stefanie von Oppen haben die Bücher ausgesucht, waren hier im Studio. Ganz herzlichen Dank.
Danke.
Ja, gerne, danke.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Da haben wir jetzt eine Art Buch, von der ich gar nicht wusste, dass es die gibt. Ein Versroman für Kinder. Blätterlachen heißt dieses Buch von Una López-Caparrós-Jungmann. Und Silvia Schwab hat das für uns gelesen. Hallo, seien Sie willkommen.
Guten Morgen.
Sie kennen sich ja bestens aus bei Büchern für junge Menschen. Versromane für Kinder. Ist Ihnen sowas schon mal begegnet?
Ja, nicht häufig, aber doch immer wieder mal. Wobei, jetzt muss man vielleicht sofort ganz klarstellen, es dreht sich dann nicht um Romane mit gereimten Versen, sondern das sind freie Verse ohne Reime und die dann mit unterschiedlich langen Zeilen. Also da gibt es sehr schöne Beispiele, Starfish von Lisa Phipps oder Wunderbar, die Sprache des Wassers, ist ja allein schon ein toller Titel von Sarah Crossan. Und zusammenfassend kann man vielleicht sagen, wenn eine Autorin oder ein Autor das Wagnis eingeht, in freien Versen zu schreiben, dann ist das Ergebnis immer lyrisch, poetisch, eben etwas anders als in anderen Romanen. Ja. Das ist ja übrigens auch so bei in freien Versen geschriebenen Romanen für Erwachsene.
Ganz genau, hat mich auch immer besonders fasziniert, wenn mir sowas begegnet ist. Jetzt schauen wir auf diesen Versroman für Kinder von Una López-Caparrós-Jungmann. Die hat schon zwei Natursachbücher für Kinder veröffentlicht. Jetzt dieses neue Buch mit dem Titel Blätterlachen, da kann man vermuten, geht wieder in die Natur.
Ja klar, geht wieder in die Natur. Also ich Erzählerin ist die 9-jährige Ina, die lebt mit ihrer Mutter direkt am Wald. Nichts liebt sie mehr, als allein oder zu zweit dann mit der Mutter durch den Wald zu streifen, die Bäume zu betrachten, die Tiere zu beobachten und den Vögeln und den Wind in den Bäumen zu lauschen. Und ich finde, Blätterlachen ist schon ein wunderschönes Bild für dieses pure Glück des entspannten Zuhause-Seins in der Natur. Aber dann kommt bei einem Unwetter ein großer Baum auf das Haus gefallen, zerstört es fast komplett. Und Ina und ihre Mutter verlieren alles und ziehen in die Stadt zu der Schwester der Mutter.
Und dann in der Stadt fehlt die Natur, kann man sich vorstellen. Ne?
Ja, klar, klar. Da fehlt sozusagen das Lebenselixier. Die Bäume, die Tiere, die frische Luft und vor allem die große Freiheit. Aber Ina findet dann auch einen wunderschönen Garten hinter hohen Mauern. Sie findet eine neue Freundin und auch einen Schlüssel zu einem Kindheitsgeheimnis ihrer Mutter. Und irgendwann fragt sie sich dann, könnte man vielleicht auch in zwei Welten oder zwei Orten zu Hause sein? Und was ihr hilft übrigens bei der Eingewöhnung, ist die Malerei. Denn ihre Tante ist Künstlerin und die zeigt ihr, wie man durch Malen auch etwas begreifen oder erkennen kann, also sich die Stadt erobern kann, also erkunden kann, indem Ina anfängt zu malen, vor allem eben die Stadt zu malen. Und auch die Natur.
Sieht man diese Bilder dann auch in dem Buch? Es gibt ja auch Illustrationen von
Das sind aber keine Bilder. Das sind sehr zarte Zeichnungen, die so wie Blätter über die Seiten fliegen, aber so expressiv sind die jetzt nicht.
Sie haben ja schon gesagt, das sind freie Verse, aber vielleicht können Sie uns die noch ein bisschen genauer beschreiben. Was sind das für Verse, in denen da erzählt wird?
Das sind einfache, klare Sätze und die sind dann ganz ihrem Rhythmus entsprechend in unterschiedlich lange Zeilen zerlegt. Und so entsteht dann sozusagen eine Art Sprachfluss von einer Zeile zur nächsten Zeile. Das zieht einen immer weiter, sozusagen in die nächste Zeile und dann in den nächsten Satz. Dazu wirken die relativ kurzen Kapitel dann fast wie so Strophen. Ja, das sind oft nur zwei, drei Seiten. Die wirken dann halt wie Strophen. Und die sind impressionistisch leicht einfach erzählt von den großen Gefühlen dieses kleinen Mädchens. Und so übliche poetische Mittel wie Wiederholungen, Alliterationen, Metaphern, die verwendet die Autorin sehr sorgfältig, aber auch relativ sparsam.
Und wenn Sie sich mal vorstellen, dieser Roman für Kinder, der wäre in Prosa geschrieben und eben nicht in freien Versen. Was sind denn die Vorteile, vielleicht auch die Nachteile dieser Version in Versen?
Das ist eine schwierige Frage. Das ist immer die Frage, was wäre, wenn? Also man muss ja festhalten, freie Verse oder man sagt auch gebundene Sprache, die wirken lyrischer, die wirken emotionaler, die wirken intensiver. Und hier ist eben das Ergebnis ein sehr vielfarbiges und vielstimmiges Bild von Natur, Bäumen, Natur, Holz, Düften, Geräuschen und auf der anderen Seite eben auch von Stadt, von Chaos, von Menschenmengen, von Autoverkehr. Und dazu ist es übrigens auch ein sehr sensibles Porträt dieses Kindes, das ja in der Ich-Form erzählt. Als Prosatext denke ich, wenn es einfach so durchgeschrieben wäre, würde es lange nicht so konzentriert wirken. Aber diese Intensität hat natürlich auch eine Kehrseite. Es braucht sehr sensible und aufmerksame kleine Leserinnen und Leser, die eben Lust haben und die auch vor allem in der Lage sind, sich auch von diesem eindringlichen Ton tragen zu lassen. Also ich würde sagen, es ist ein schon sehr besonderes Buch für Kinder, die vielleicht wie Ina, könnte man sagen, aufmerksam sind, die achtsam sind, die die Natur lieben und die, ja, vor allem würde ich denken, das Lesen lieben.
Und was meinen Sie, für welches Alter wäre das gut zu lesen?
Also es ist empfohlen ab 9. Ich sehe da eher Kinder, die 10 oder 11 sind, weil eben dieses Lesen in freien Versen doch relativ ungewohnt ist. Aber es ist eine Frage der Lesererfahrung.
Ein Kinderroman in freien Versen. Blätterlachen heißt der. Das Buch von Una Lopez-Caparros-Jungmann mit Illustrationen von Clara Esser im Verlag DTV ist das Buch erschienen mit 224 Seiten. 16 € ist der Preis. Ganz herzlichen Dank an unsere Kritikerin Silvia Schwab.
Sehr gerne.
Und jetzt geht es bei uns um einen der gerade erfolgreichsten deutschen Krimiautoren, um Frank Goldammer. Der ist in Dresden zu Hause. Bekannt geworden ist er vor allem mit seiner historischen Max-Heller-Krimiserie. Und jetzt startet Frank Goldammer eine neue Serie, eine grenzüberschreitende Reihe mit einer deutschen Kommissarin und einem polnischen Ermittler. Strandopfer heißt der erste Roman mit den beiden. Der spielt an der deutsch-polnischen Ostseeküste. Und mein Kollege Elmar Krämer, der stellt Ihnen das Hörbuch zu Strandopfer vor. Zuerst lässt er uns mal reinhören.
Überall Strandkörbe, Sonnenschirme, Strandmuscheln, Decken, Kühlboxen, Stehpaddelbretter, der übliche Kram. Urlaub an der Ostsee. Herrlich.
Doch so herrlich findet Kriminaloberkommissarin Lena Schuld vom BKA Berlin es nicht, an die polnische Ostseeküste geschickt worden zu sein. Ein deutscher Urlauber, der mit einer Gruppe befreundeter Pärchen in einem komfortablen Ferienhaus den Urlaub verbringen wollte, wurde tot am Strand entdeckt, mit einem Bernstein im Rachen. Ein anderer aus der deutschen Gruppe ist Geheimnisträger im deutschen Innenministerium. War er eigentlich gemeint? Deshalb wird das BKA hinzugezogen und Schuld soll nun gemeinsam mit ihrem polnischen Kollegen Adam Krawczyk den Fall aufklären. Eigentlich wollte sie nie wieder an die Ostsee, denn sie ist in einem Dorf an der deutschen Ostseeküste in den 1990er Jahren groß geworden, in einem politisch rechten Umfeld.
Polacken, dachte sie. Polacken, hatten sie früher gesagt, dort, wo sie herkam, die Leute, mit denen sie verkehrte.
Und sie stellt mit Erschrecken fest, was da manchmal noch in ihr drinsteckt.
Autor Frank Goldammer beschreibt präzise das Innenleben seiner Charaktere. Sympathisch macht sie das nicht, aber menschlich.
Und davon lebt dann auch der ganze Roman, dass Deutsche dahingehen und Vorbehalte haben, dass wiederum das aber auch von Polen erwidert wird. Also die haben ja auch Vorbehalte und Vorurteile und dass die eben miteinander auskommen. Und so lernt man sich gegenseitig ein bisschen kennen.
Goldammer, dessen Erfolgsromane um Max Heller oder Kommissar Bruch bisher in seiner Heimatstadt Dresden spielen, wurde von seinem Verlag ans Meer geschickt. Für diese neue Serie auf neuem Terrain zwischen den Nationen.
War ganz lustig, meine Lektorin, die eiert ein bisschen rum und sagte so ein bisschen, naja, und ich habe dann irgendwann gesagt, was willst du denn von mir? Soll ich einen Liebesroman schreiben? Und da hat sie gesagt, nein, die hätten die Idee für eine neue Krimireihe, die aber diesmal nicht in Dresden spielt, sondern in der Gegenwart an der Ostsee und wenn es geht, halt so im deutsch-polnischen Bereich, ob ich mir das vorstellen könnte.
Konnte er. Und wie man es von seinen historischen Kriminalromanen gewohnt ist, hat der produktive Dresdner auch in diesem Fall viel recherchiert. Grenzübergreifende Polizeiarbeit, historisch gewachsene Vorurteile. Historie und Befindlichkeiten tragen massiv zur Stimmung im Roman bei und die Ereignisse überschlagen sich. Das einzige Kind in der Urlaubergruppe war mit dem Toten am Strand.
Kind von deutschen Urlaubern in Polen verschwunden. Wurde es entführt? Ist es Menschenhandel? Waren es die Russen? Was weiß die polnische Polizei? Du zitierst sicher die Bild. Es gibt auch seriöse Zeitungen in Deutschland. Die sind nicht viel besser. Vielleicht ist es anders formuliert, aber der Vorwurf steht im Raum.
Die Kommissarin will Unterstützung bei der Suche aus Deutschland anfordern.
Doch der Zweite Weltkrieg war nicht nur in Polen noch sehr präsent. Deutsche Uniformen auf polnischem Boden, deutsche Hubschrauber in polnischem Lufthoheitsgebiet waren ein Ding der Unmöglichkeit.
Immer mehr Verstrickungen treten zutage, Verdächtige gibt es viele. Das wirkt teils etwas unübersichtlich, trägt aber zur verwirrenden Stimmung bei. Die Nerven liegen nicht erst blank, als ein weiteres Gruppenmitglied ermordet wird, ebenfalls mit einem Bernstein im Rachen. Strandopfer ist ein düsterer Auftakt für Goldammers neue Krimireihe, die weniger vom Kriminalfall lebt als von den Spannungen zwischen Menschen, Biografien und Nationen. Die Morde werden zum Brennglas alter Prägungen, verletzten Beziehungen und gegenseitigen Zuschreibungen, die sich nicht so leicht abschütteln lassen.
Etwas blieb doch. Das war es vielleicht, was Adam meinte. Etwas blieb zurück. Und war das verboten? Wenn man sich dessen bewusst war?
Strandopfer von Frank Goldammer, gelesen von Oliver Siebeck. Das Hörbuch ist bei Argon erschienen. 10 Stunden kosten als Download so etwa 21 Euro. Einer der wichtigsten Schriftsteller Österreichs, das ist Stefan Zweig. Und einer der wichtigsten Orte in seinem Leben ist das sogenannte Paschinger Schlössel in Salzburg, auf dem Salzburger Kapuzinerberg. Stefan Zweig hat dort ab 1919 gelebt, bis zu seiner Emigration im Jahr 1934. Und dieses Paschinger Schlössel ist so auch als Stefan-Zweig-Villa bekannt geworden. In den letzten Jahren hat diese Villa dem Milliardär Wolfgang Porsche gehört. Der hat das Haus aufwendig renovieren lassen. Jetzt könnte die Villa aber verkauft werden und sie könnte sogar als Ort der Literatur öffentlich zugänglich werden. Über diese Chance spreche ich jetzt mit Werner Michler. Er ist der Leiter des Stefan-Zweig-Hauses in Salzburg. Guten Tag, ich grüße Sie.
Guten Tag.
Es soll in letzter Zeit sehr viel Aufregung um die Stefan-Zweig-Villa in Salzburg gegeben haben. Können Sie uns das knapp skizzieren? Was war das für eine Aufregung?
Es gab schon in den 2010er Jahren sehr intensive Bemühungen, die Stefan Zweig-Wille, das sogenannte Baschinger Schlössl, für eine öffentliche Nutzung zur Verfügung stellen zu können und durch öffentliche Hand erwerben zu lassen. Wir waren dann schon mal knapp dran, das war vor 2020, dann hat Wolfgang Borsch das Haus erworben um einen Kaufpreis, der damals die öffentlichen Mittel überschritten hat. Mhm. Er hat die Villa jetzt wieder über ein französisches Maklerbüro anbieten lassen und der Rektor der Universität Salzburg, Bernhard Fügenschuh, hat hier sehr beherzt in einer Presseaussendung das Interesse der Universität bekundet, hier einzuspringen. Die öffentlichen Haushalte sind bei uns im Moment sehr flau und es wird im Moment sehr intensiv an einer Finanzierung des ganzen Projekts gearbeitet. Für uns ist das natürlich eine riesige Chance. Die Villa hat historische Aura. Es ist ein Barockschloss, in dem Zweig eben 15 Jahre lang gelebt hat. Er hatte hier unter anderem den von ihm erworbenen Schreibtisch von Ludwig van Beethoven. Er hatte eine sehr, sehr wertvolle und bedeutende Autographensammlung hier. Und er hat, und das der Grund, warum dieses Haus Villa Europa genannt wurde von Jules Romain, sehr, sehr bedeutende Gäste hier empfangen. Hugo von Hofmannsthal, Thomas Mann, James Joyce, Schnitzler, klar, Karl Zuckmeier-Werfel, aber auch Jakob Wassermann und vor allem seinen großen Freund Romain Rolland. Also das heißt, es ist das ein europäisches Haus und das soll es wieder werden.
Damit haben Sie auch schon skizziert, welche Aura dieses Haus mitbringt, mit diesen Gästen, mit dieser intellektuellen Aufladung dieses Ortes. Was könnte die Villa denn in Zukunft, wenn sie ein öffentlicher Ort werden könnte, wenn sie in den Besitz der Universität Salzburg übergehen würde, was könnte die erzählen von Stefan Zweig und von seinem Erbe?
Wenn das klappt, wenn diese Finanzierung klappt, es ist heikel und es wird, wie gesagt, intensiv daran gearbeitet. Wir haben im Zusammenhang mit Stefan Zweig auch sehr, sehr gute Erfahrungen mit privatem Mäzenatentum gemacht. Das ist allerdings jetzt natürlich schon mal in ganz anderen Dimensionen. Die Nutzung wird erst dann natürlich diskutiert werden können, wenn das einmal geklappt hat. Aber es gibt sicher zwei Momente, die sehr wichtig sind. Das eine ist, es wird und muss natürlich ein Gedächtnisort für Stefan Zweig und seine Literatur sein, aber auch für die Verfolgung durch den Nationalsozialismus. Zweig ist ja früh und schon freiwillig ins Exil gegangen, 1934, also mit dem austrofaschistischen Regime Probleme hatte. 38 hätte er gehen müssen nach London. Also das ist einmal ein Fixpunkt. Und das Zweite ist, wir befassen uns nicht nur mit Stefan Zweig als Autorenphilologie, sondern vor allem mit seinem ideellen Erbe und seinem Vermächtnis. Wir nennen das die Stefan-Zweig-Themen. Das ist die literarische Kultur der Moderne, das ist die Frage der europäischen Kultur. Das sind Themen wie Frieden, Internationalität und Humanismus und vor allem das europäische Judentum. Und hier haben wir den Auftrag für uns des Auftretens gegen den Antisemitismus alt und neu. Und in diesem Zusammenhang sollte die Villa ein internationaler, intellektueller Begegnungsort mitten in Europa werden, wieder werden, wie er es schon einmal war.
Das könnte die Stefan-Zweig-Villa in Salzburg werden, wenn das Geld für einen Ankauf durch die öffentliche Hand zusammenkommt. Ich habe darüber gesprochen mit Werner Michler, Leiter des Stefan-Zweig-Hauses in Salzburg. Haben Sie herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen herzlichen Dank.